Save big this summer with great deals. All in the Kroger app.
Get select varieties of Powerade or Body Armor Super Drinks for 79 cents each. Then get a 2-pound package of strawberries for $2.99 each, all with your card and a digital coupon.
Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rainer Ockenrein. Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe. Buch 2. Der Herausgeber an den Leser. Teil 2. Montags früh, den 21. Dezember, schrieb er folgenden Brief an Lotten, den man nach seinem Tode versiegelt auf seinem Schreibtische gefunden und überbracht hat und den ich absatzweise hier einrücken will, so wie aus den Umständen erhellet, dass er ihn geschrieben habe. Es ist beschlossen, Lotte, ich will sterben, und das schreibe ich dir ohne romantische Überspannung, gelassen, an dem Morgen des Tages, an dem ich dich zum letzten Mal sehen werde. Wenn du dieses liesest, meine Beste, deckt schon das kühle Grab die erstarrten Reste des Unruhigen, Unglücklichen, der für die letzten Augenblicke seines Lebens keine größere Süßigkeit weiß, als sich mit dir zu unterhalten. Ich habe eine schreckliche Nacht gehabt, und ach, eine wohltätige Nacht. Sie ist es, die meinen Entschluss befestigt, bestimmt hat. Ich will sterben. Wie ich mich gestern von dir riss, in der fürchterlichen Empörung meiner Sinne, wie sich alles das nach meinem Herzen drängte und mein hoffnungsloses, freudeloses Dasein neben dir in grässlicher Kälte mich anpackte. Ich erreichte kaum mein Zimmer. Ich warf mich außer mir auf meine Knie und, oh Gott, du gewährtest mir das letzte Labsal der bittersten Tränen. 1000 Anschläge, 1000 Aussichten wüteten durch meine Seele und zuletzt stand er da, fest, ganz, der letzte, einzige Gedanke. Ich will sterben. Ich legte mich nieder und morgens, in der Ruhe des Erwachens, steht er noch fest, noch ganz stark in meinem Herzen. Ich will sterben. Es ist nicht Verzweiflung, es ist Gewissheit, dass ich ausgetragen habe und dass ich mich opfere für dich. Ja, Lotte, warum soll ich es verschweigen? Eins von uns dreien muss hinweg. Und das will ich sein. O, meine Beste, in diesem zerrissenen Herzen ist es wütend herumgeschlichen, oft deinen Mann zu ermorden. Dich, mich, so sei es denn. Wenn du hinaufsteigst auf den Berg, an einem schönen Sommerabende, dann erinnere dich meiner, wie ich so oft das Tal heraufkam und im Blicke nach dem Kirchhofe hinüber nach meinem Grabe, wie der Wind das hohe Gras im Scheine der sinkenden Sonne hin und her wiegt. Ich war ruhig, da ich anfing. Nun weine ich wie ein Kind, das alles so lebhaft um mich wird. Gegen 10 Uhr rief Werther seinen Bedienten und unter dem Anziehen sagte er ihm, wie er in einigen Tagen verreisen würde. Er solle daher die Kleider auskehren und alles zum Einpacken zurechtmachen. Auch gab er ihm Befehl, überall Kontos zu fordern, einige ausgeliehene Bücher abzuholen und einigen Armen, denen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Zugeteiltes auf 2 Monate hinaus zu bezahlen. Er ließ sich das Essen auf die Stube bringen und nach Tischen ritt er hinaus zum Amtmanne, den er nicht zu Hause antraf. Er ging tiefsinnig im Garten auf und ab und schien noch zuletzt alle Schwermut der Erinnerung auf sich häufen zu wollen. Die Kleinen ließen ihn nicht lange in Ruhe, sie verfolgten ihn, sprangen an ihm hinauf, erzählten ihm, dass, wenn morgen und wieder morgen und noch einen Tag wäre, sie die Christgeschenke bei Lotten holten und erzählten ihm Wunder, die sich ihre kleine Einbildungskraft versprach. Morgen, rief er aus, und wieder, morgen und noch einen Tag, und küsste sie alle herzlich und wollte sie verlassen, als ihm der Kleine noch etwas in das Ohr sagen wollte. Der verriet ihm, die großen Brüder hätten schöne Neujahrswünsche geschrieben, so groß, und einen für den Papa, für Albert und Lotten einen und auch einen für Herrn Werther, die wollten sie ihm am Neujahrstage früh überreichen. Das übermannte ihn. Er schenkte jedem etwas, setzte sich zu Pferde, ließ den Alten grüßen und ritt mit Tränen in den Augen davon. Gegen 5 kam er nach Hause, befahl der Magd, nach dem Feuer zu sehen und es bis in die Nacht zu unterhalten. Den Bedienten hieß er Bücher und Wäsche unten in den Koffer packen und die Kleider einnähen. Darauf schrieb er wahrscheinlich folgenden Absatz seines letzten Briefes an Lotten: »Du erwartest mich nicht. Du glaubst, ich würde gehorchen und erst Weihnachtsabend dich wiedersehen. O Lotte, heute oder nie mehr. Weihnachtsabend hältst du dieses Papier in deiner Hand, zitterst und benetztest es mit deinen lieben Tränen. Ich will, ich muss, und wie wohl ist es mir, dass ich entschlossen bin.« Lotte war indes in einen sonderbaren Zustand geraten. Nach der letzten Unterredung mit Wärtern hatte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich von ihm zu trennen, wie er leiden würde, wenn er sich von ihr entfernen sollte. Es war wie im Vorübergehen in Alberts Gegenwart gesagt worden, dass Werther vor Weihnachtsabend nicht wiederkommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzutun hatte und wo er über Nacht ausbleiben musste. Sie saß nun allein, keins von ihren Geschwistern war um sie. Sie überließ sich ihren Gedanken, die Stille über ihren Verhältnissen herumschweiften. Sie sah sich nun mit dem Mann auf ewig verbunden, dessen Liebe und Treue sie kannte, dem sie von Herzen zugetan war, dessen Ruhe, dessen Zuverlässigkeit recht vom Himmel dazu bestimmt zu sein schien, dass eine wackere Frau das Glück ihres Lebens darauf gründen sollte. Sie fühlte, was er ihr und den Kindern auf immer sein würde. Auf der anderen Seite war er Werther so teuer geworden, gleich von dem ersten Augenblick ihrer Bekanntschaft an hatte sich die Übereinstimmung ihrer Gemüter so schön gezeigt. Der lange dauernde Umgang mit ihm, so manche durchlebte Situation, hatten einen unauslöschlichen Eindruck auf ihr Herz gemacht. Alles, was sie Interessantes fühlte und dachte, war sie gewohnt, mit ihm zu teilen, und seine Entfernung drohte in ihr ganzes Wesen eine Lücke zu reißen, die nicht wieder ausgefüllt werden konnte. Oh, hätte sie ihn in dem Augenblick zum Bruder umwandeln können, wie glücklich wäre sie gewesen. Hätte sie in einer ihrer Freundinnen verheiraten dürfen, hätte sie hoffen können, auch sein Verhältnis gegen Albert ganz wiederherzustellen. Sie hatte ihre Freundinnen der Reihe nach durchgedacht und fand bei einer jeglichen etwas auszusetzen, fand keine, der sie ihn gegönnt hätte. Über allen diesen Betrachtungen fühlte sie erst tief, ohne sich es deutlich zu machen, dass ihr herzliches, heimliches Verlangen sei, ihn für sich zu behalten, und sagte sich daneben, dass sie ihn nicht behalten könne, behalten dürfe. Ihr reiches, schönes, sonst leichtes und leicht sich helfendes Gemüt empfand den Druck einer Schwermut, dem die Aussicht zum Glück verschlossen ist. Ihr Herz war gepresst, und eine trübe Wolke lag über ihrem Auge. So war es 7:30 geworden, als sie Werthern die Treppe heraufkommen hörte und seinen Tritt, seine Stimme, die nach ihr fragte, bald erkannte. Wie schlug ihr Herz, und wir dürfen fast sagen zum ersten Mal, bei seiner Ankunft. Sie hätte sich gern vor ihm verleugnen lassen, und als er hereintrat, rief sie ihm mit einer Art von leidenschaftlicher Verwirrung entgegen. »Sie haben nicht Wort gehalten.« »Ich habe nichts versprochen«, war seine Antwort. »So hätten Sie wenigstens meiner Bitte stattgeben sollen«, versetzte sie. »Ich bat Sie um unsere beider Ruhe.« Sie wusste nicht recht, was sie sagte, ebenso wenig, was sie tat, als sie nach einigen Freundinnen schickte, um nicht mit Werthern allein zu sein. Er legte einige Bücher hin, die er gebracht hatte, fragte nach anderen, und sie wünschte, bald, dass ihre Freundinnen kommen, bald, dass sie wegbleiben möchten. Das Mädchen kam zurück und brachte die Nachricht, dass sich beide entschuldigen ließen. Sie wollte das Mädchen mit ihrer Arbeit in das Nebenzimmer sitzen lassen. Dann besann sie sich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab. Sie trat ans Klavier und fing eine Menuett an. Sie wollte nicht fließen. Sie nahm sich zusammen und setzte sich gelassen zu Werthern, der seinen gewöhnlichen Platz auf dem Kanapee eingenommen hatte. »Haben Sie nichts zu lesen?« sagte sie. »Er hatte nichts. Da drinnen in meiner Schublade«, fing sie an. liegt ihre Übersetzung einiger Gesänge Ossians. Ich habe sie noch nicht gelesen, denn ich hoffte immer, sie von Ihnen zu hören, aber zeither hat sich's nicht finden, nicht machen wollen.« Er lächelte, holte die Lieder, ein Schauer überfiel ihn, als er sie in die Hände nahm, und die Augen standen ihm voll Tränen, als er hineinsah. Er setzte sich nieder und las. »Stern der dämmernden Nacht, schön funkelst du in Westen, hebst dein strahlend Haupt aus deiner Wolke, wandelst stattlich deinen Hügel hin, wornach blickst du auf die Heide. Die stürmenden Winde haben sich gelegt, von Ferne kommt des Gießbachs Murmeln, rauschende Wellen spielen am Felsenferne, das Gesumme der Abendfliegen schwärmend übers Feld. Wonach siehst du, schönes Licht? Aber du lächelst und gehst, freudig umgeben dich die Wellen und baden dein liebliches Haar. Leb wohl, ruhiger Strahl, erscheine, du herrliches Licht von Ossians Seele. Und es erscheint in seiner Kraft. Ich sehe meine geschiedenen Freunde. Sie sammeln sich auf Lore, wie in den Tagen, die vorüber sind. Fingal kommt wie eine feuchte Nebelsäule. Um ihn sind seine Helden. Und siehe, die Barden des Gesanges. Grauer Ullin, stattlicher Rhyno, Alpin, lieblicher Sänger. Und du, sanft klagende Minona. Wie verändert seid ihr, meine Freunde, seit den festlichen Tagen auf Selma, da wir buhlten um die Ehre des Gesanges, wie Frühlingslüfte den Hügel hin wechselnd beugen das schwach lispelnde Gras. Da trat Minona hervor in ihrer Schönheit, mit niedergeschlagenem Blick und tränenvollem Auge. Schwer floss ihr Haar in unstetem Winde, der von dem Hügel herstieß. Düster ward's in der Seele der Heldin, als sie die liebliche Stimme erhob, denn oft hatten sie das Grab Salgars gesehen, oft die finstere Wohnung der weißen Kolmer. Kolmer, verlassen auf dem Hügel, mit der harmonischen Stimme. Salga versprach zu kommen, aber ringsum zog sich die Nacht. Höret Kolmers Stimme, da sie auf dem Hügel allein saß. Kolmer, es ist Nacht, ich bin allein, verloren auf dem stürmischen Hügel. Der Wind saust im Gebirge, der Strom heult den Felsen hinab. Keine Hütze schützt mich vor dem Regen, mich Verlassene auf dem stürmischen Hügel. Tritt, o Mond, aus deinen Wolken, erscheinet, Sterne der Nacht. Leite mich irgendein Strahl zu dem Orte, wo meine Liebe ruht von den Beschwerden der Jagd, sein Bogen neben ihm abgespannt, seine Hunde schnobend um ihn. Aber hier muss ich sitzen, allein, auf dem Felsen des verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm saust. Ich höre nicht die Stimme meines Geliebten. Warum zaudert mein Salgar? Hat er sein Wort vergessen? Da ist der Fels und der Baum und hier der rauschende Strom. Mit einbrechender Nacht versprachst du hier zu sein. Ach, wohin hat sich mein Salgar verirrt? Mit dir wollte ich fliehen, verlassen, Vater und Bruder. Die Stolzen. Lange sind unsere Geschlechter Feinde, aber wir sind keine Feinde, o Salgar. Schweig eine Weile, o Wind, still eine kleine Weile, o Strom, dass meine Stimme klinge durchs Tal, dass mein Wanderer mich höre. Salgar, ich bin's, die ruft. Hier ist der Baum und der Fels. Salgar, mein Lieber, hier bin ich. Warum zauderst du zu kommen? Sieh, der Mond erscheint, die Flut glänzt im Tale, die Felsen stehen genau den Hügel hinauf, aber ich sehe nicht auf der Höhe. Seine Hunde vor ihm her verkündigen nicht seine Ankunft. Hier muss ich sitzen allein. Aber wer sind die dort unten liegen auf der Heide? Mein Geliebter? Mein Bruder? Redet, o meine Freunde! Sie antworten nicht. Wie geängstigt ist meine Seele! Ach, sie sind tot. Ihre Schwerter rot vom Gefechte. O mein Bruder! Mein Bruder! Warum hast du meinen Salgar erschlagen? O mein Salgar! Warum hast du meinen Bruder erschlagen? Ihr wart mir beide so lieb. O, du warst schön an dem Hügel unter Tausenden. Er war schrecklich in der Schlacht. Antwortet mir, hört meine Stimme, meine Geliebten. Aber ach, sie sind stumm, stumm auf ewig, kalt wie die Erde ist ihr Busen. O, von dem Felsen des Hügels, von dem Gipfel des stürmenden Berges, redet, Geister der Toten, redet, mir soll es nicht grausen. Wohin seid ihr zur Ruhe gegangen? in welcher Gruft des Gebirges soll ich euch finden? Keine schwache Stimme vernehme ich im Winde, keine wehende Antwort im Sturme des Hügels. Ich sitze in meinem Jammer, ich harre auf den Morgen in meinen Tränen. Wühlet das Grab, ihr Freunde der Toten, aber schließt es nicht, bis ich komme. Mein Leben schwindet wie ein Traum. Wie sollt ich zurückbleiben? Hier will ich wohnen, mit meinen Freunden, an dem Strome des klingenden Felsens. Wenn's Nacht wird auf dem Hügel und Wind kommt über die Heide, soll mein Geist im Winde stehen und trauern den Tod meiner Freunde. Der Jäger hört mich aus seiner Laube, fürchtet meine Stimme und liebt sie, denn süß soll meine Stimme sein um meine Freunde. Sie waren mir beide so lieb. Das war dein Gesang, o Minona, Tormans sanft errötende Tochter. Unsere Tränen flossen um Kolmar, und unsere Seele ward düster. Olin trat auf mit der Harfe und gab uns Alpins Gesang. Alpins Stimme war freundlich, Rhynos Seele ein Feuerstrahl, aber schon ruhten sie im engen Hause, und ihre Stimme war verhallet in Selma. Einst kehrte Olin zurück von der Jagd, ehe die Helden noch fielen. Er hörte ihren Wettergesang auf dem Hügel. Ihr Lied war sanft, aber traurig. Sie klagten Moras Fall, der letzten der Helden. Seine Seele war wie Fingars Seele, sein Schwert wie das Schwert Oskars, aber er fiel, und sein Vater jammerte, und seiner Schwester Augen waren voll Tränen, Minonas Augen waren voll Tränen, der Schwester des herrlichen Morars. Sie trat zurück vor Odins Gesang, wie der Mond in Westen, der den Sturmregen voraussieht und sein schönes Haupt in eine Wolke verbirgt. Ich schlug die Harfe mit Ullin zum Gesange des Jammers. Rhyno. Vorbei sind Wind und Regen, der Mittag ist so heiter, die Wolken teilen sich. Fliehend bescheint den Hügel die unbeständige Sonne. Rötlich fließt der Strom des Bergs im Tale hin. Süß ist sein Murmeln, Strom. Doch süßer die Stimme, die ich höre. Es ist Alpins Stimme, er bejammert den Toten. Sein Haupt ist vor Alter gebeugt und rot sein tränendes Auge. Alpin, herrlicher Sänger, warum allein auf dem schweigenden Hügel? Warum jammerst du wie ein Windstoß im Walde, wie eine Welle am fernen Gestade? Alpin, meine Tränen, Rhyno, sind für den Toten, meine Stimme für die Bewohner des Grabes. Schlank bist du auf dem Hügel, schön unter den Söhnen der Heide. Aber du wirst fallen wie Morar, und auf deinem Grabe wird der Trauernde sitzen. Die Hügel werden dich vergessen, deinen Bogen in der Halle liegen ungespannt. Du warst schnell, o Morar, wie ein Heer auf dem Hügel, schrecklich wie die Nachtfeuer am Himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie Wetterleuchten über der Heide. Deine Stimme glich dem Waldstrome nach dem Regen, dem Donner auf fernen Hügel. Manche fielen vor deinem Arm, die Flamme deines Grimmes verzehrte sie. Aber wenn du wiederkehrest vom Kriege, wie friedlich war deine Stirne. Dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Nacht, ruhig in deine Brust wie der See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat. Eng ist nun deine Wohnung, finster deine Stätte. Mit drei Schritten mess ich dein Grab, o du, der du ehe so groß warst. Vier Steine mit moosigen Häuptern sind dein einziges Gedächtnis, ein entblätterter Baum, langes Gras, das im Winde wispelt, deutet im Auge des Jägers das Grab des mächtigen Morars. Keine Mutter hast du, dich zu beweinen, kein Mädchen mit Tränen der Liebe. Tod ist, die dich gebar, gefallen die Tochter von Morglan. Wer auf seinem Stabe ist das? Wer ist es, dessen Haupt weiß ist vor Alter, dessen Augen rot sind von Tränen? Es ist dein Vater, o Morar, der Vater keines Sohnes außer dir. Er hörte von deinem Ruf in der Schlacht, er hörte von zerstobenen Feinden, er hörte Morars Ruhm. Ach, nichts von seiner Wunde! Weine, Vater Morars, weine! Aber dein Sohn hört dich nicht. Tief ist der Schlaf der Toten, niedrige Kissen von Staube. Nimmer achtet er auf die Stimme, nie erwacht er auf deinen Ruf. O, wann wird es morgen im Grabe, zu bietendem Schlummerer, erwache. Leb wohl, edelster der Menschen, du Eroberer im Felde. Aber nimmer wird dich das Feld sehen, nimmer der düstere Wald leuchtet vom Glanz deines Stahls. Du hinterließest keinen Sohn, aber der Gesang soll deinen Namen erhalten. Künftige Zeiten sollen von dir hören, hören von dem gefallenen Morar. Laut war die Trauer der Heldin, am lautesten Armins berstender Seufzer. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes. Er fiel in den Tagen der Jugend. Karmor saß nah bei dem Helden, der Fürst des hallenden Galmal. Warum schluchzet der Seufzer Armins? Sprach er. Was ist hier zu weinen? Klingt nicht Lied und Gesang, die Seele zu schmelzen und zu ergötzen? Sie sind wie sanfter Nebel, der steigend von See aufs Tal sprüht, und die blühenden Blumen füllet das Nass. Aber die Sonne kommt wieder in ihrer Kraft, und der Nebel ist gegangen. Warum bist du so jammervoll, Armin, Herrscher des seeumflossenen Gormar? Jammervoll? Wohl, das bin ich, und nicht gering die Ursache meines Wehs. Karmor, du verlorst keinen Sohn, verlorst keine blühende Tochter. Kolgar, der Tapfere, lebt, und Anira, die schönste der Mädchen. Die Zweige deines Hauses blühen, o Karmor, aber Armin ist der letzte seines Stammes. Finster ist dein Bett, o Daura, dumpf ist dein Schlaf in dem Grabe. Wann erwachst du mit deinen Gesängen, mit deiner melodischen Stimme? Auf, ihr Winter des Herbstes, auf, stürmt über die finstere Heide, Waldströme braust, heult, stürme im Gipfel der Eichen. Wandle durch gebrochene Wolken, o Mond, zeige wechselnd dein bleiches Gesicht. Erinnere mich der schrecklichen Nacht, da meine Kinder umkamen, der Arendal, der Mächtige, fiel, Daura, die Liebe verging. Daura, meine Tochter, du warst schön, schön wie der Mond auf den Hügeln von Fura, weiß wie der gefallene Schnee, süß wie die atmende Luft. Arnindal, dein Bogen war stark, dein Speer schnell auf dem Felde, dein Blick wie der Nebel auf der Welle, dein Schild wie eine Feuerwolke im Sturme. Armar, berühmt im Kriege, kam und warb um Dauras Liebe, sie widerstand nicht lange, schön waren die Hoffnungen ihrer Freunde. Erat, der Sohn Otgals, grollte, denn sein Bruder lag erschlagen von Armar. Er kam in einen Schiffer verkleidet, schön war sein Nachen auf der Welle, weiß seine Locken vor Alter, ruhig sein ernstes Gesicht. Schönste der Mädchen, sagte er, liebliche Tochter von Armin, dort am Felsen, nicht fern in der See, wo die rote Frucht vom Baume herblinkt. Dort wartet Armar auf Daura. Ich komme, seine Liebe zu führen über die rollende See. Sie folgt ihm und rief nach Armar. Nichts antwortete als die Stimme des Felsens. Armar, mein Lieber, warum ängstigst du mich so? Höre, Sohn Arnards, höre, Daura ist's, die dich ruft. Erat, der Verräter, floh lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Vater und Bruder. Arendal, Armin, ist keiner, seine Daura zu retten? Ihre Stimme kam über die See. Arendal, mein Sohn, stieg vom Hügel herab. Rau in der Beute der Jagd, seine Pfeile rasselten an seiner Seite. Seinen Bogen trug er in der Hand. 5 schwarz-graue Doggen waren um ihn. Er sah den kühnsten Erat am Ufer, fasste und band ihn an die Eiche. Fest umflocht er seine Hüften, der Gefesselte füllt mit Ächzen die Winde. Arendal betritt die Wellen in seinem Boote, Daura herüberzubringen. Armar kam in seinem Grimme, drückt ab den grau befiederten Pfeil. Er klang, er sank in dein Herz, o Arendal, mein Sohn. Statt Erats, des Verräters, kamst du um. Das Boot erreichte den Felsen. Er sank dran nieder und starb. Zu deinen Füßen floss deines Bruders Blut. Welch war dein Jammer, o Daura? Die Wellen zerschmetterten das Boot. Armar stürzt sich in die See, seine Daura zu retten oder zu sterben. Schnell stürmt ein Stoß vom Hügel in die Wellen. Er sank und hob sich nicht wieder. Allein auf dem seebespülten Felsen hörte ich die Klagen meiner Tochter. Viel und laut war ihr Schreien, doch konnte sie ihr Vater nicht retten. Die ganze Nacht stand ich am Ufer. Ich sah sie im schwachen Strahle des Mondes. Die ganze Nacht hörte ich ihr Schreien. Laut war der Wind, und der Regen schlug scharf nach der Seite des Berges. Ihre Stimme ward schwach, ehe der Morgen erschien. Sie starb weg wie die Abendluft zwischen dem Grase der Felsen. Beladen mit Jammer starb sie und ließ Armen allein. Dahin ist meine Stärke im Kriege, gefallen mein Stolz unter den Mädchen. Wenn die Stürme des Berges kommen, wenn der Nord die Wellen hochhebt, sitze ich am schallenden Ufer, schaue nach dem schrecklichen Felsen. Oft, im sinkenden Monde, sehe ich die Geister meiner Kinder, halb dämmernd wandeln sie zusammen in trauriger Eintracht. Ende des zweiten Teils von Der Herausgeber an den Leser. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rainer Oppenrein. Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe. Buch 2. Der Herausgeber an den Leser. Teil 3. Ein Strom von Tränen, der aus Lottens Augen brach und ihren gepressten Herzen Luft machte, hemmte Werthers Gesang. Er warf das Papier hin, fasste ihre Hand und weinte die bittersten Tränen. Lotte ruhte auf der andern und verbarg ihre Augen in Schnupftuch. Die Bewegung beider war fürchterlich. Sie fühlten ihr eigenes Elend in dem Schicksale der Edlen, fühlten es zusammen und ihre Tränen vereinigten sie. Die Lippen und Augen Werthers glühten an Lottens Arme. Ein Schauer überfiel sie. Sie wollte sich entfernen, und Schmerz und Anteil lagen betäubend wie Blei auf ihr. Sie atmete, sich zu erholen, und bat ihn schluchzend fortzufahren, bat mit der ganzen Stimme des Himmels. Werther zitterte. Sein Herz wollte bersten. Er hob das Blatt auf und las, halb gebrochen: Warum wächst du nicht, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst. Ich betaue mit Tropfen des Himmels. Aber die Zeit meines Welkens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blätter herabstört. Morgen wird der Wanderer kommen, kommen, der mich sah in meiner Schönheit. Ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen und wird mich nicht finden. Die ganze Gewalt dieser Worte fiel über den Unglücklichen. Er warf sich vor Lotte nieder, in der vollen Verzweiflung, fasste ihre Hände, drückte sie in seine Augen, wieder seine Stirn, und ihr schien eine Ahnung seines schrecklichen Vorhabens durch die Seele zu fliegen. Ihre Sinne verwirrten sich. Sie drückte seine Hände, drückte sie wieder ihre Brust, neigte sich mit einer wehmütigen Bewegung zu ihm, und ihre glühenden Wangen berührten sich. Die Welt verging ihnen. Er schlang seine Arme um sie her, presste sie an seine Brust und deckte ihre zitternden, stammelnden Lippen mit wütenden Küssen. »Werther«, rief sie mit erstickter Stimme, sich abwehrend, »Werther«, und drückte mit schwacher Hand seine Brust von der ihrigen. »Werther«, rief sie mit dem gefassten Tone des edelsten Gefühles. Er widerstand nicht, ließ sie aus seinen Armen und warf sich unsinnig vor sie hin. Sie riss sich auf, und in ängstlicher Verwirrung, bebend zwischen Liebe und Zorn, sagte sie: »Das ist das letzte Mal, Werther, Sie sehen mich nicht wieder!« Und mit dem vollsten Blick der Liebe auf den Elenden eilte sie ins Nebenzimmer und schloss hinter sich zu. Werther streckte ihr die Arme nach, getraute sich nicht, sie zu halten. Er lag an der Erde, den Kopf auf dem Kanapee, und in dieser Stellung blieb er über eine halbe Stunde, bis ihn ein Geräusch zu sich selbst rief. Es war das Mädchen, das den Tisch decken wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und da er sich wieder allein sah, ging er zur Türe des Kabinetts und rief mit leiser Stimme: »Lotte, Lotte, nur noch ein Wort, ein Lebewohl!« Sie schwieg. Er harrte und bat und harrte. Dann riss er sich weg und rief: »Leb wohl, Lotte, auf ewig leb wohl!« Er kam ans Stadttor. Die Wächter, die ihn schon gewohnt waren, ließen ihn stillschweigend hinaus. Es stiebte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen 11 klopfte er wieder. Sein Diener bemerkte, als Werther nach Hause kam, dass seinem Herrn der Hut fehlte. Er getraute sich nicht, etwas zu sagen, entkleidete ihn, alles war nass. Man hat nachher den Hut auf einem Felsen, der an dem Abhange des Hügels ins Tal sieht, gefunden. Und es ist unbegreiflich, wie er ihn in einer finsteren, feuchten Nacht ohne zu stürzen erstiegen hat. Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bediente fand ihn schreibend, als er ihm den andern Morgen auf seinen Ruf in den Kaffee brachte. Er schrieb Folgendes am Briefe an Lotten: »Zum letzten Mal denn, zum letzten Mal schlage ich diese Augen auf. Sie sollen, ach, die Sonne nicht mehr sehen. Ein trüber, neblichter Tag hält sie bedeckt. So traure denn, Natur, dein Sohn, dein Freund, dein Geliebter naht sich seinem Ende. Lotte, das ist ein Gefühl ohnegleichen. Doch kommt es zu dem dämmernden Traum am nächsten, ohne sich zu sagen, das ist der letzte Morgen. Der letzte. Lotte, ich habe keinen Sinn für das Wort, der letzte. Stehe ich nicht da, in meiner ganzen Kraft? Und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Boden. Sterben. Was heißt das? Siehe, wir träumen, wenn wir vom Tode reden. Ich habe manchen sterben sehen. Aber so eingeschränkt ist die Menschheit, dass sie für ihres Daseins Anfang und Ende keinen Sinn hat. Jetzt noch mein, dein, dein, o Geliebte, und einen Augenblick getrennt, geschieden. Vielleicht auf ewig? Nein, Lotte, nein. Wie kann ich vergehen? Wie kannst du vergehen? Wir sind ja vergehen. Was heißt das? Das ist wieder ein Wort, ein leerer Schall, ohne Gefühl für mein Herz. Tod, Lotte, eingescharrt in der kalten Erde, so eng, so finster. Ich hatte eine Freundin, die mein alles war meiner hilflosen Jugend. Sie starb, und ich folgte ihrer Leiche und stand an dem Grabe, wie sie den Sarg hinunterließen und die Seile schnurrend unter ihm weg und wieder heraufschälten. Dann die erste Schaufel herunterschollerte und die ängstliche Lade einen dumpfen Ton wiedergab und dumpfer und immer dumpfer und endlich bedeckt war. Ich stürzte neben dem Grab hin, ergriffen, erschüttert, geängstigt, zerrissen mein Innerstes, aber ich wusste nicht, wie mir geschah, wie mir geschehen wird. Sterben, Grab, ich verstehe die Worte nicht. O, vergib mir, vergib mir. Gestern, es hätte der letzte Augenblick meines Lebens sein sollen. O, du Engel, zum ersten Male ganz ohne Zweifel durch mein innig Innerstes durchglühte mich das Wonnegefühl. Sie liebt mich. Sie liebt mich. Es brennt noch auf meinen Lippen das heilige Feuer, das von den deinigen strömte. Neue, warme Wonne ist in meinem Herzen. Vergib mir. Vergib mir. Als ich wusste, dass du mich liebtest, wusste es an den ersten seelenvollen Blicken, an dem ersten Händedruck. Und doch, wenn ich wieder weg war, wenn ich Albertin an deiner Seite sah, verzagte ich wieder in fieberhaftem Zweifeln. Erinnerst du dich der Blumen, die du mir schicktest, als du in jener fatalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reichen konntest? Oh, ich habe die halbe Nacht davor gekniet, und sie versiegelten mir deine Liebe. Aber ach, diese Eindrücke gingen vorüber, wie das Gefühl der Gnade seines Gottes allmählich wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer Himmelsfülle in heiligen, sichtbaren Zeichen gereicht ward. Alles das ist vergänglich, aber keine Ewigkeit soll das glühende Leben auslöschen, das ich gestern auf deinen Lippen genoss, das ich in mir fühle. Sie liebt mich. Dieser Arm hat sie umfasst, diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund hat an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein, du bist mein, ja, Lotte, auf ewig. Und was ist das, dass Albert dein Mann ist? Mann, das wäre denn für diese Welt und für diese Welt Sünde, dass ich dich liebe, dass ich dich aus seinen Armen in die meinigen reißen möchte. Sünde? Gut, und ich strafe mich dafür. Ich habe sie in ihrer ganzen Himmelswolle geschmeckt, diese Sünde, habe Lebensbalsam und Kraft in mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein, mein, o Lotte. Ich gehe voran, gehe zu meinem Vater, zu deinem Vater. Dem will ich's klagen, und er wird mich trösten, bis du kommst, und ich fliege dir entgegen und fasse dich und bleibe bei dir vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen Umarmungen. Ich träume nicht, ich wähne nicht. Nah am Grabe wird es mir heller. Wir werden sein, wir werden uns wiedersehen, deine Mutter sehen. Ich werde sie sehen, werde sie finden. Ach, und vor ihr mein ganzes Herz ausschütten. Deine Mutter, dein Ebenbild. Gegen elfe fragte Werther seinen Bedienten, ob wohl Albert zurückgekommen sei. Der Bediente sagte, ja, er habe dessen Pferd dahin führen sehen. Darauf gibt ihm der Herr ein offenes Zettelchen des Inhalts. Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Pistolen leihen? Leben Sie recht wohl. Die liebe Frau hatte die letzte Nacht wenig geschlafen. Was sie gefürchtet hatte, war entschieden. Auf eine Weise entschieden, die sie weder ahnen noch fürchten konnte. Ihr sonst so rein und leicht fließendes Blut war in einer fieberhaften Empörung. Tausenderlei Empfindungen zerrütteten das schöne Herz. War es das Feuer von Werthers Umarmungen, das sie in ihrem Busen fühlte? War es Unwille über seine Verwegenheit? War es eine unmutige Vergleichung ihres gegenwärtigen Zustandes mit jenen Tagen ganz unbefangener, freier Unschuld und sorglosen Zutrauens an sich selbst? Wie sollte sie ihrem Mann entgegenstehen? Wie ihm eine Szene bekennen, die sie so gut gestehen durfte und die sie sich doch zu gestehen nicht traute? Sie hatten so lange gegeneinander geschwiegen, und sollte sie die Erste sein, die das Stillschweigen bräche und eben zur unrechten Zeit ihrem Gatten eine so unerwartete Entdeckung machte? Schon fürchtete sie, die bloße Nachricht von Werthers Besuch werde ihm einen unangenehmen Eindruck machen, und nun gar diese unerwartete Katastrophe. Konnte sie wohl hoffen, dass ihr Mann sie ganz im rechten Lichte sehen, ganz ohne Vorurteil aufnehmen würde? Und konnte sie sich wünschen, dass er in ihrer Seele lesen möchte? Und doch wieder, konnte sie sich verstellen gegen den Mann, vor dem sie immer wie ein kristallhelles Glas offen und frei gestanden und dem sie keine ihrer Empfindungen jemals verheimlicht, noch verheimlichen können? Eins und das andere machten ihr Sorgen und setzten sie in Verlegenheit, und immer kehrten ihre Gedanken wieder zu Werthern, der für sie verloren war, den sie nicht lassen konnte, den sie leider sich selbst überlassen musste, und dem, wenn er sie verloren hatte, nichts mehr übrig blieb. Wie schwer lag jetzt, was sie sich in dem Augenblick nicht deutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen festgesetzt hatte. So verständige, so gute Menschen fingen wegen gewisser heimlicher Verschiedenheiten untereinander zu schweigen an. Jedes dachte seinem Recht und dem Unrechte des anderen nach, und die Verhältnisse entwickelten und verhetzten sich dergestalt, dass es unmöglich ward, den Knoten eben in dem kritischen Momente, von dem alles abhing, zu lösen. Hätte eine glückliche Vertraulichkeit sie früher wieder einander näher gebracht, wäre Lieb und Nachsicht wechselsweise unter ihnen lebendig worden und hätten ihre Herzen aufgeschlossen, vielleicht wäre unser Freund noch zu retten gewesen. Noch ein sonderbarer Umstand kam dazu. Werther hatte, wie wir aus seinen Briefen wissen, nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich diese Welt zu verlassen sehnte. Albert hatte ihm oft bestritten. Auch war zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, wie er einen entschiedenen Widerwillen gegen die Tat empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empfindlichkeit, die sonst ganz außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, dass er an dem Ernst eines solchen Vorsatzes sehr zu zweifeln Ursache finde. Er hatte sich sogar darüber einigen Scherz erlaubt und von seinem Unglauben Lotten mitgeteilt. Diese beruhigte sie zwar von einer Seite, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Bild vorführten, von der anderen aber fühlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Manne die Besorgnisse mitzuteilen, die sie in dem Augenblicke quälten. Albert kam zurück, und Lotte ging ihm mit einer verlegenen Hastigkeit entgegen. Er war nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollbracht. Er hatte an dem benachbarten Amtmanne einen unbiegsamen, kleinsinnigen Menschen gefunden. Der üble Weg auch hatte ihn verdrießlich gemacht. Er fragte, ob nichts vorgefallen sei, und sie antwortete mit Übereilung, Werther sei gestern abends dagewesen. Er fragte, ob Briefe gekommen, und er erhielt zur Antwort, dass ein Brief und Pakete auf seiner Stube lägen. Er ging hinüber und ließ Lotte allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken seines Edelmuts, seiner Liebe und Güte hatte ihr Gemüt mehr beruhigt. Sie fühlte einen heimlichen Zug, ihm zu folgen. Sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu tun pflegte. Sie fand ihn beschäftigt, die Pakete zu erbrechen und zu lesen. Einige schienen nicht das Angenehmste zu enthalten. Sie tat einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete und sich an den Pult stellte, zu schreiben. Sie waren auf diese Weise eine Stunde nebeneinander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemüt. Sie fühlte, wie schwer es ihr werden würde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten Humor wäre, das zu entdecken, was ihr auf dem Herzen lag. Sie verfiel in eine Wehmut, die ihr um desto ängstlicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Tränen zu verschlucken suchte. Die Erscheinung von Werthers Knaben setzte sie in die größte Verlegenheit. Er überreichte Alberten das Zettelchen, der sich gelassen an seine Frau wendete und sagte, »Gib ihm die Pistolen.« »Ich lasse ihm glückliche Reise wünschen«, sagte er zu dem Jungen. Das fiel auf sie wie ein Donnerschlag. Sie schwankte aufzustehen. Sie wusste nicht, wie ihr geschah. Langsam ging sie nach der Wand, zitternd nahm sie das Gewehr herunter, putzte den Staub ab und zauderte und hätte noch lange gezögert, wenn nicht Albert durch einen fragenden Blick sie gedrängt hätte. Sie gab das unglückliche Werkzeug dem Knaben, ohne ein Wort vorbringen zu können, und als der zum Hause hinaus war, machte sie ihre Arbeit zusammen, ging in ihr Zimmer in dem Zustande der unaussprechlichsten Ungewissheit. Ihr Herz weissagte ihr alle Schrecknisse. Bald war sie im Begriffe, sich zu den Füßen ihres Mannes zu werfen, ihm alles zu entdecken, die Geschichte des gestrigen Abends, ihre Schuld und ihre Ahnungen. Dann sah sie wieder keinen Ausgang des Unternehmens. Am wenigsten konnte sie hoffen, ihren Mann zu einem Gange nach Werthen zu bereden. Der Tisch war gedeckt, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kam, gleich gehen wollte und blieb, machte die Unterhaltung bei Tische erträglich. Man zwang sich, man redete, man erzählte, man vergaß sich. Der Knabe kam mit den Pistolen zu Werthen, der sie ihm mit Entzücken abnahm, als er hörte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er ließ sich Brot und Wein bringen, hieß den Knaben zu Tische gehen und setzte sich nieder, zu schreiben. »Sie sind durch deine Hände gegangen. Du hast den Staub davon geputzt. Ich küsse sie tausendmal. Du hast sie berührt. Und du, Geist des Himmels, begünstigst meinen Entschluss. Und du, Lotte, reichst mir das Werkzeug. Du, von deren Händen ich den Tod zu empfangen wünschte. Und ach, nun empfange. Oh, ich habe meinen Jungen ausgefragt. Du zittertest, als du sie ihm reichtest. Du sagtest, kein Lebewohl. Wehe, wehe, kein Lebewohl. Solltest du dein Herz für mich verschlossen haben, um des Augenblicks willen, der mich ewig an dich befestigte? Lotte, kein Jahrtausend vermag den Eindruck auszulöschen, und ich fühle es. Du kannst den nicht hassen, der so für dich glüht. Nach Tische ließ er den Knaben alles vollends einpacken, zerriss viele Papiere, ging aus und brachte noch kleine Schulden in Ordnung. Er kam wieder nach Hause, ging wieder aus vors Tor, ungeachtet des Regens, in den gräflichen Garten, schweifte weiter in der Gegend umher und kam mit anbrechender Nacht zurück und schrieb. »Wilhelm, ich habe zum letzten Male Feld und Wald und den Himmel gesehen. Leb wohl auch du. Liebe Mutter, verzeiht mir, Tröste sie, Wilhelm. Gott segne euch. Meine Sachen sind alle in Ordnung. Leb wohl. Wir sehen uns wieder und freudiger. Ich habe dir übel gelohnt, Albert, und du vergibst mir. Ich habe den Frieden deines Hauses gestört. Ich habe Misstrauen zwischen euch gebracht. Lebe wohl. Ich will es enden. Oh, dass ihr glücklich wäret durch meinen Tod. Albert, Albert, mache den Engel glücklich, und so wohne Gottes Segen über dir. Er kramte den Abend noch viel in seinen Papieren, zerriss vieles und warf es in den Ofen, versiegelte einige Päcke mit den Adressen an Wilhelm. Sie enthielten kleine Aufsätze, abgerissene Gedanken, deren ich verschiedene gesehen habe. Und nachdem er um 10 Uhr Feuer hatte nachlegen und sich eine Flasche Wein geben lassen, schickte er den Bedienten, dessen Kammer wie auch die Schlafzimmer der Hausleute weit hinten hinaus waren, zu Bette, der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um früh bei der Hand zu sein, denn sein Herr hatte gesagt, die Postpferde würden vor 6 Uhr vors Haus kommen. Nach 11 Uhr. Alles ist so still um mich her und so ruhig meine Seele. Ich danke dir, Gott, der du in diesen letzten Augenblicken diese Wärme, diese Kraft schenkst. Ich trete an das Fenster, meine Beste, und sehe noch durch die stürmenden, vorüberfliegenden Wolken einzelne Sterne des ewigen Himmels. Nein, ihr werdet nicht fallen, der Ewige trägt euch an seinem Herzen und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wagens, des Liebsten unter allen Gestirnen. Wenn ich nachts von dir ging, wie ich aus deinem Tore trat, stand er gegen mir über. Mit welcher Trunkenheit habe ich ihn oft angesehen, oft mit aufgehabenen Händen ihn zum Zeichen, zum heiligen Merksteine meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht. Und noch, o Lotte, was erinnert mich nicht an dich? Umgibst du mich nicht, und habe ich nicht, gleich einem Kinde, ungenügsam allerlei Kleinigkeiten zu mir gerissen, die du, Heilige, berührt hattest? Liebes Schattenbild, ich vermache dir es zurück, Lotte, und bitte dich, es zu ehren. 1000 Küsse habe ich darauf gedrückt, 1000 Grüße ihm zugewinkt, wenn ich ausging oder nach Hause kam. Ich habe deinen Vater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf dem Kirchhofe sind 2 Lindenbäume, hinter der Ecke nach dem Felde zu. Dort wünsche ich zu ruhen. Er wird das für seinen Freund tun. Bitte ihn auch. Ich will frommen Christen nicht zumuten, ihren Körper neben einen armen Unglücklichen zu legen. Ach, ich wollte, ihr begrübt mich am Wege oder im einsamen Tale, dass Priester und Levit vor dem bezeichneten Steine sich segnend vorübergingen und der Samariter eine Träne weinte. Hier, Lotte, ich schaudere nicht, den kalten, schrecklichen Kelch zu fassen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken soll. Du reichtest mir ihn, und ich zage nicht. All, so sind alle die Wünsche und Hoffnungen meines Lebens erfüllt. So kalt, so starr an der ehernen Pforte des Todes anzuklopfen, dass ich des Glückes hätte teilhaftig werden können, für dich zu sterben, Lotte, für dich mich hinzugeben. Ich wollte mutig, ich wollte freudig sterben, wenn ich dir die Ruhe, die Wonne deines Lebens wieder schaffen könnte. Aber ach, das ward nur ewigen Edlen gegeben, ihr Blut für die ihrigen zu vergießen und durch ihren Tod ein neues, hundertfältiges Leben ihren Freunden anzufachen. In diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben sein. Du hast sie berührt, geheiligt. Ich habe auch deinen Vater darum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen nicht aussuchen. Diese blassrote Schleife, die du am Busen hattest, als ich dich zum ersten Male unter deinen Kindern fand. O, küsse sie 1000 Mal und erzähle ihnen das Schicksal ihres unglücklichen Freundes. Die lieben, sie wimmeln um mich. Ach, wie ich mich an dich schloss, seit dem ersten Augenblicke dich nicht lassen konnte. Diese Schleife soll mit mir begraben werden. An meinem Geburtstage schenktest du mir sie, wie ich das alles verschlang. Ach, ich dachte nicht, dass mich der Weg hierher führen sollte. Sei ruhig. Ich bitte dich, sei ruhig. Sie sind geladen. Es schlägt 12. So sei es denn. Lotte, Lotte, leb wohl, leb wohl. Ein Nachbar sah den Blick vom Pulver und hörte den Schuss fallen, aber da alles stille blieb, achtete er nicht weiter drauf. Morgens 6 tritt der Bediente herein mit dem Lichte. Er findet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er ruft, er fasst ihn an. Keine Antwort, er röchelte nur noch. Er läuft nach den Ärzten, nach Albertin. Lotte hört die Schelle ziehen, ein Zittern ergreift alle ihre Glieder. Sie weckt ihren Mann, sie stehen auf. Der Bediente bringt heulend und stotternd die Nachricht. Lotte sinkt ohnmächtig vor Albertin nieder. Als der Medikus zu dem Unglücklichen kam, fand er ihn an der Erde ohne Rettung. Der Puls schlug, die Glieder waren alle gelähmt. Über dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen. Das Gehirn war herausgetrieben. Man ließ ihm zum Überfluss eine Ader am Arme. Das Blut lief, er holte noch immer Atem. Aus dem Blut auf der Lehne des Sessels konnte man schließen, er habe sitzend vor dem Schreibtische die Tat vollbracht. Dann ist er heruntergesunken, hat sich konvulsivisch um den Stuhl herumgewälzt. Er lag gegen das Fenster entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Kleidung, gestiefelt, im blauen Frack mit gelber Weste. Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Albert trat herein. Wärter hatte man auf das Bett gelegt, die Stirn verbunden, sein Gesicht schon wie eines Toten. Er rührte kein Glied. Die Lunge röchelte noch fürchterlich, bald schwach, bald stärker. Man erwartete sein Ende. Von dem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia Galotti lag auf dem Pulte aufgeschlagen. Von Alberts Bestürzung, von Lottes Jammer lässt sich nichts sagen. Der alte Amtmann kam auf die Nachricht hereingesprengt. Er küsste den Sterbenden unter den heißesten Tränen. Seine ältesten Söhne kamen bald nach ihm zu Fuße. Sie fielen neben dem Bette nieder im Ausdruck des unbändigsten Schmerzens, küssten ihm die Hände und den Mund. Und der Älteste, den er immer am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, bis er verschieden war und man den Knaben mit Gewalt wegriss. 12 mittags starb er. Die Gegenwart des Amtmannes und seine Anstalten tuschten einen Auflauf. Nachts 11 ließ er ihn an die Stätte begraben, die er sich erwählt hatte. Der Alte folgte der Leiche und die Söhne. Albert vermocht's nicht. Man fürchtete für Lottens Leben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet. Ende des 3. Teils von der Herausgeber an den Leser. Ende des 2. Buches. Ende von Die Leiden des jungen Werther.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com.
Save big this summer with great deals, all in the Kroger app.
Get select varieties of Powerade or Body Armor Super Drinks for 79 cents each. Then get a 2-pound package of strawberries for $2.99 each, all with your card and a digital coupon.
Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.